ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Zu wenig, zu teuer, zu klein. Die Wohnungsnot in Großstädten.
Ja, was früher eigentlich Usus war, Schule, Ausbildung, Beruf und dann Haus bauen oder kaufen, vielleicht eine Familie gründen, das ist heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Darum geht's in der Doku-Serie Generation Wohnkrise, seit heute zu finden in der ARD-Mediathek. 4 Teile, da schauen die Kolleginnen und Kollegen vom Hessischen Rundfunk und vom Bayerischen Rundfunk auf die Millennials, also diejenigen, die jetzt so zwischen 30 und Anfang 40 sind. Und da sagen viele, ein eigenes Haus, eigene Wohnung werde ich niemals schaffen. Ich wünschte, ich würde überhaupt mal eine einigermaßen schöne Mietwohnung in der Stadt finden. Wohnen und das würdevoll und bezahlbar, das ist für viele die soziale Frage unserer Zeit, auch für Melanie Weber-Moritz. Sie ist die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes und ich habe gestern mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum kriegt ein Land wie Deutschland das mit der Wohnkrise nicht in den Griff?
Ja, das hat natürlich eine ganze Reihe von Gründen, aber die Hauptursache ist, dass wir nicht genug Wohnungen bauen dort, wo sie gebraucht werden und die Städte vor allen Dingen wachsen, aber nicht nur die großen Städte, auch die Studentenstädte wachsen und da in den Städten und Ballungszentren ist der Bedarf eben am allergrößten und vor allen Dingen fehlen bezahlbare Wohnungen, aber eben auch Sozialwohnungen und durch diesen Wohnungsmangel wird auch der Preisdruck auf die vorhandenen Wohnungen eben immer stärker.
Also man muss politische Weichen stellen auf jeden Fall im Sinne der vielen Betroffenen, die eben keine Wohnungen finden. Warum geschieht das nicht?
Die Ampelregierung hat das ja mit einer zumindest groß angekündigten Wohnraumoffensive versucht. Also man hat sich das Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Das haben wir immer für das richtige Ziel gehalten. Aber leider sind eben nicht annähernd so viele Wohnungen fertiggestellt worden, wie es mal geplant war. Und das hatte sicherlich auch den innen-außenpolitischen Entwicklungen zu tun, der Krieg in der Ukraine, die Energiepreisexplosion, dadurch sind auch Baupreise, Inflation gestiegen. Also es hatte natürlich eine ganze Reihe von Faktoren, die das Ganze erschwert haben. Aber auf der anderen Seite ist eben das Wohnen die soziale Frage unserer Zeit und dementsprechend muss die nächste Regierung auf jeden Fall deutlich mehr dann im Ergebnis auch schaffen.
Sie als Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes stehen eben einem Bund vor, der eigentlich so die zentrale Mieterlobby in Deutschland ist. Sind Sie nicht stark genug? Was ist Ihre Rolle in diesem Spiel?
Ja, wir sind vor allen Dingen dafür da, immer wieder darauf hinzuweisen, wo das Problem ist. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass mittlerweile jeder dritte Mieterhaushalt, das sind 21 Millionen Mieterhaushalte, durch seine Wohnkosten überlastet ist. Also mehr als 30% seines Einkommens nur fürs Wohnen ausgibt. Also diese Probleme zu benennen, immer wieder auch darauf zu zeigen, das ist unsere Rolle, aber gleichermaßen natürlich auch Vorschläge zu machen, wie das Problem gelöst werden kann. Wir haben natürlich zur Bundestagswahl unsere Wahlforderungen vorgestellt, die wir jetzt auch versuchen, den Koalitionären an die Hand zu geben, damit wir die Situation für Mieterinnen und Mieter in Zukunft besser machen können.
Bleiben wir nochmal bei der Lobby. Eine parlamentarische Anfrage der Linken hat ergeben, dass im Bundeswohnministerium deutlich mehr Treffen mit der Immobilienlobby stattgefunden hat, als mit Interessenvertretern von Mieterinnen und Mietern. Und besonders viele Gespräche gab es im letzten Jahr mit dem Wohnkonzern Vonovia. Zeigt das nicht, wer wie viel Einfluss hat?
Vielleicht haben die Herren und Damen von der Seite der Wohnungswirtschaft mehr Termine gemacht, aber ich glaube, dass es uns durchaus gelingt, auch sehr regelmäßig die Probleme aufzuzeigen, nicht nur in die breite Öffentlichkeit, sondern auch in die Politik hinein. Wir repräsentieren immerhin über die Hälfte der Menschen hier in Deutschland. 53% aller Haushalte in Deutschland lebt zur Miete und uns kann man nicht überhören und ignorieren, das geht nicht. Nichtsdestotrotz wünschen wir uns natürlich, dass wir deutlich häufiger eingeladen werden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Glauben Sie wirklich, dass wir in Zukunft irgendwann nicht mehr über 40% unseres Einkommens für die Miete ausgeben müssen?
Wenn wir nichts tun, wird das so sein. Wir haben jetzt schon die Situation, ich habe ja eben von Durchschnittszahlen gesprochen, aber wenn man sich natürlich die einkommensschwächeren Mieterinnen und Mieter anguckt, dann sind wir schon bei über 40 beziehungsweise teilweise über 50% des Einkommens, was nur fürs Wohnen ausgegeben wird. Also das ist sozialer Sprengstoff und deswegen ist es nicht nur eine Frage des, ich sag mal, nice to have, also dass wir mehr Wohnungen brauchen, sondern wir müssen auch verhindern, dass wir hier in eine soziale Schieflage geraten in unserer Gesellschaft, wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, ja überhaupt eine Wohnung anzumieten oder auch umzuziehen, weil jeder Wechsel von einer Bestandswohnung, die vielleicht ja heute noch bezahlbar ist, in eine neue Wohnung einfach ein riesiger Sprung ist. Wir sehen ja, die Schere geht auseinander, die Angebotsmieten steigen immens, in Städten wie Berlin im Jahr deutlich zweistellig. Also es ist wirklich 5 nach 12.
Ja, über die Wohnkrise kann man eigentlich nicht genug reden. Wir tun es heute Morgen. Es gibt auch eine neue Doku-Serie in der ARD-Mediathek über die Wohnkrise der Millennials, kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Wir gucken jetzt mal auf bei uns in Hessen, wie es da aussieht. In den Städten ist der Wohnungsmangel natürlich auch ein Thema, vor allem in Frankfurt mit inzwischen über 776.000 Einwohnern. Vor 10 Jahren waren es noch rund 730.000. Also es kommen immer mehr. Das Statistische Landesamt Hessen rechnet für 2050 mit bis zu 870.000 Einwohnern in Frankfurt. Und für viele Menschen ist das Wohnen hier zu teuer, denn es ist schwer, eine bezahlbare Wohnung überhaupt zu finden. Jutta Nieswand berichtet.
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Frankfurt ist sehr angespannt und die Situation wird für Mieter und Mieterinnen immer schwieriger, sagt Rolf Janssen, Geschäftsführer des DMB Mieterschutzvereins in Frankfurt.
Wir sehen das tagtäglich in der mietrechtlichen Beratung, wenn Mieter händeringend nach einer neuen Wohnung suchen, zum Beispiel, weil ihnen gekündigt worden ist und sie keine bezahlbare Wohnung finden. Und die Situation betrifft keinesfalls nur Mieter mit geringeren Einkünften, sondern die Probleme haben durchaus auch Mieter mit mittleren Einkommen. Das geht teilweise bis in die obere Mittelschicht hinein.
Er schätzt, es fehlen zehntausende Wohnungen, insbesondere bezahlbare Wohnungen. Es werde zwar in der Stadt gebaut, aber vielfach am Bedarf vorbei. Matthias Günther vom Forschungsinstitut Pestel in Saarstedt bei Hannover kennt das Problem, sagt aber auch:
Die Stadt Frankfurt hat natürlich auch ihre eigene große Wohnungsgesellschaft mit über 50.000 Wohnungen und hat damit schon ein Pfand, was man eben mit einwerfen kann und wo man auffordern kann, nun tatsächlich auch in den Neubau einzusteigen.
Gemeint ist die ABG Frankfurt als städtischer Wohnungs- und Immobilienkonzern. Markus Quechenberger, Dezernent für Planen und Wohnen in Frankfurt, setzt auf eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite neue bezahlbare Wohnungen bauen, auf der anderen bezahlbare Wohnungen erhalten. Beim Neubau gibt es schon einige Projekte, wie zum Beispiel der Stadtteil der Quartiere im Frankfurter Nordwesten.
Das ist ein Projekt, da können in den nächsten Jahren bis zu 7.000 neue Wohnungen entstehen. Wir haben das Schönhofviertel beispielsweise. Das ist das größte Bauvorhaben in Hessen momentan mit über 2.000 neuen Wohnungen. Wir sind dabei, Flächen umzuwandeln. Zum Beispiel die Bürostadt Niederrath wandelt sich zu einem gemischten Quartier. Da entstehen auch um die 6.000 neue Wohnungen.
Auch durch Aufstockungen von Häusern sind neue Wohnungen entstanden. Darüber hinaus gibt es den sogenannten Baulandbeschluss, so Quechenberger. Bei größeren Bauvorhaben müssen mindestens 60% Mietwohnungen entstehen, die Hälfte davon gefördert und maximal 40% Eigentumswohnungen. Gleichzeitig setzt die Stadt aber auch auf ein sogenanntes Mietenmonitoring, um bezahlbare Wohnungen zu erhalten. Basis dafür ist der Mietspiegel, den die Stadt als faire Mieten in Frankfurt vorgibt.
Wir informieren momentan Menschen, die eben Inserate geschaltet haben. Wenn eben bei den Inseraten entsprechend zu hohe Mieten verlangt werden, informieren wir darüber, dass der Mietspiegel nicht eingehalten wird, dass das nicht in Ordnung ist, dass es da eben, ich sag mal, so eine Art Tarifvertrag in Anführungszeichen für Wohnen eigentlich gibt und dann den sollte man sich auch halten.
Neben diesem Mietenmonitoring setzt die Stadt auch auf eine Mietendeckelung wie bei der ABG, wo die Mieten maximal 5% in 5 Jahren steigen dürfen. In besonders beliebten Stadtteilen werden Luxussanierungen nicht mehr erlaubt. Und um Sozialwohnungen zu erhalten, kauft die Stadt sogenannte Belegrechte. Die Mieter zahlen weiter ihre niedrige Miete, die Stadt stockt auf bis zum Mietspiegel. Finanziert werden viele Maßnahmen von der Stadt mit Fördermitteln des Landes. Rolf Janssen vom DMB Mieterschutzverein begrüßt vor allem das Mietenmonitoring. Allerdings sagt er auch:
Was das Mietenmonitoring anbelangt, kann die Stadt ja zunächst nur Hinweise geben und appellieren daran, dass Vermietende sich dann eben an die gesetzlichen Vorgaben halten. Sie hat aber jetzt an der Stelle erstmal nicht die Möglichkeit, da weiter vorzugehen.
Außerdem müsste die Stadt noch mehr darüber aufklären, welche Miethöhen denn tatsächlich gerechtfertigt beschäftigt sind, damit Vermietende genauso wie Mieter und Mieterinnen Bescheid wüssten. Denn häufig würden viel zu hohe Mieten verlangt bzw. gezahlt und Mietende wüssten gar nicht, dass sie dagegen vorgehen können.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Problem erkannt, Problem gebannt, sagt der Volksmund und man möchte sagen, von wegen. Seit Jahren wissen wir, dass es immer schwieriger wird, in den Städten bei uns bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wer eine Wohnung hat, die einem nicht die Haare vom Kopf frisst, wenn es um die Miete geht, kann sich glücklich schätzen. Die Wohnungskrise ist bekannt, ja, aber sie wird nicht gelöst. Im Gegenteil, die Mieten steigen immer weiter und über Sozialwohnungen haben wir noch gar nicht geredet. Die werden immer weniger. Was müssen wir tun? Darüber habe ich mit Tobias Just gesprochen. Er ist Professor für Immobilienwirtschaft an der Uni in Regensburg und ich habe ihn gefragt. Sie sagen, das beste Konzept, die Wohnungskrise zu lösen, heißt bauen, bauen, bauen. Das klingt so einfach und so logisch. Warum klappt das nicht?
Das ist liegt an einer Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, bauen ist nur dann möglich, wenn Bauland verfügbar ist. Und das muss ausgewiesen werden. Wenn Kommunen dazu nicht in der Lage sind oder nicht bereit sind, dann fehlt es sozusagen an einer der wichtigsten Ressourcen, nämlich dem Land. Der zweite Faktor ist, es muss möglich sein, an den Stellen auch Wohnungen bauen zu dürfen. Das heißt, wir brauchen Genehmigungsprozesse, die Wohnungsbau auch dort ermöglichen, wo vielleicht bislang nur gewerbliches Bauen möglich war. Das heißt, dieses Transformieren von Gewerbeflächen in Wohnflächen muss schneller gehen. Und dann sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich tatsächlich den Prozessen selbst. Das heißt, wie lange dauert das, bis eine neue Genehmigung durch die Behörden ist?
Also es klingt nach einem riesigen bürokratischen Prozess und das alles viel zu lange dauert. Also das, woran die Bundesrepublik Deutschland seit Jahren krankt.
Es ist nicht nur der Prozess, weil letztendlich hat das auch was mit dem Geld zu tun. Es ist relativ teuer. Und damit sind wir aber allerdings wieder bei einem bürokratischen Biest, nämlich welche Auflagen müssen wann und wo eingehalten werden. Und da ist tatsächlich die regionale Komponente nicht unwichtig, weil wir gönnen uns sehr viele Ordnungen, die vorschreiben, wann man in Frankfurt anders baut als in Berlin, Nürnberg oder München. Mhm. Wenn das aber so unterschiedlich ist, dann ist das für Bauunternehmen teuer, sich auf jede dieser Besonderheiten einzustellen. Wir können also das, was wir in der Automobilwirtschaft nutzen, Größenvorteile, in der Immobilienwirtschaft nur unzureichend umsetzen.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass sich daran was ändert, kurz-, mittel- bis langfristig?
Der Optimist in mir hat immer ein offenes Herz. Das heißt, ich habe schon die Hoffnung, dass gerade weil wir knappe Budgetressourcen in der öffentlichen Hand im Moment haben, weil wir die Ausgaben ganz massiv in andere Dinge schieben, dass wir uns daran erinnern, dass die einzige echte Möglichkeit, die wir haben, ist eine regulatorische Verschlankung. Also wann brauche ich Stellplätze? Wann kann ich in die Höhe bauen? Wann kann ich ein Gebäude von einer Gewerbe in eine Wohnfläche umnutzen? Wie dicht kann ich auf möglicherweise Verkehrsflächen hinzubauen? Wie viel Abstände muss ich einhalten? All das sind ja letztendlich Dinge, die man auch hochwerfen kann.
Herr Just, wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass Geld gar nicht so sehr das Thema ist. Jetzt kommen wir ja gerade aus der Bundestagsdebatte von gestern, das Milliardenprogramm, das Union und SPD jetzt auf den Weg bringen wollen durch die Grundgesetzänderung. Da könnte ja auch Geld abfallen für die Bauwirtschaft und für neue Wohnungen. Aber täusche ich mich oder ist es tatsächlich gar nicht so sehr das Geld, sondern eher die Umstände, die das Bauen bei uns so schwierig macht?
Geld ist immer ein Problem und natürlich hätten wir viel Geld, wäre es einfacher. Nur mögliche Subventionen kommen ja immer zweischneidig daher. Auf der einen Seite ermöglichen sie natürlich mehr Bauten, auf der anderen Seite sorgen sie auch für Nachfrage, die vielleicht sonst gar nicht entstanden wäre. Und dadurch verteuert es sich leider wieder. Und deswegen wäre es mir lieber, wenn wir mehr Flächen im Angebot hätten und Regeln reduzierten, sodass es insgesamt von der Angebotsseite günstiger würde.
Gucken wir mal kurz auf die Bauvorschriften. Ist ja auch ein großes Thema, haben Sie auch schon erwähnt. Zum Beispiel was Lärm oder Klimaschutz angeht. Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Sache, dass man nicht überall irgendwas hinbauen kann, wo dann Menschen unter fürchterlichen Bedingungen, was vielleicht Lärmschutz angeht, leben. Aber natürlich kostet das Geld. Mussten wir da auch ran?
Letztendlich sind quasi alle Regeln entstanden, weil man etwas eigentlich Gutes vorhatte. Nun nehmen wir das Thema Lärmschutz, das ist eine gute Sache. Nehmen wir das Thema Energie, ist eine gute Sache. Nehmen wir selbst das Thema Stellplatzsatzungen. Wir möchten nicht, dass die Straßen mit Autos zugeparkt sind. Wir möchten nicht, dass wir stundenlang suchen. Ebenfalls nachvollziehbar. Letztendlich geht es dabei immer um ein Austarieren von Kompromissen. Das heißt, wenn wir feststellen, dass wir halt sehr viel mehr Haushalte haben als noch vor 20 Jahren erwartet, dann müssen wir halt möglicherweise unsere Kompromisse neu justieren. Und dann wäre ein guter Kompromiss, etwas mehr Verschattung zulassen, indem wir in die Höhe bauen, vielleicht etwas näher an den Nachbarn heranrücken, das heißt sozusagen Abstandsflächen reduzieren, etwas weniger Parkflächen in den Innenstädten durch Tiefgaragenanforderungen ermöglichen. All das sind Kompromisse, die Bauen leichter machen, günstiger machen und sozusagen nicht sehr hohe Lasten den Bürgern aufwirken. Und natürlich das Energieziel, das ist meiner Ansicht nach schon ein wichtiges. Das würde ebenfalls durch mehr Nachverdichtung nicht aus dem Auge verloren.
Man liest und hört doch immer häufiger den Begriff serielles oder modulares Bauen. Und da denkt man sofort an den Plattenbau made in DDR. Ist das vielleicht so das neue Wohnen, dass wir kompakter wohnen, dass wir nicht mehr so groß wohnen und eben auch ein bisschen, ja, Sie haben es schon angedeutet, näher am Nachbarn.
Ja, also wichtiger ist da die Erfahrung sammeln mit Größenvorteilen. Auch da wieder der Vergleich zur Automobilwirtschaft. Wenn wir die ersten Erfahrungen mit serieller Produktion im Automobil vor 100 Jahren vergleichen, dann sind das vielleicht noch historische Nettigkeiten, aber es sind nicht die Autostandards, die wir heute in der seriellen Produktion ermöglichen. Das heißt, wir müssen natürlich Erfahrungen sammeln. Wir müssen da die Lernkurve rauf, wie es so schön heißt. Und dann ist es sowohl möglich, günstiger zu bauen, aber eben auch so wie in dem Automobil viele individuelle Möglichkeiten zuzulassen. Und natürlich bedeutet erschwingliches Wohnen auch, dass man möglicherweise ein bisschen mehr Standards hat.
Trautes Heim, Glück allein, das ist so ein typischer Küchenspruch, der aber leider manchmal gar nicht mehr stimmt. Denn wer so ein trautes Heim bauen will, der kann einen echten Albtraum erleben. Das zeigen die Kolleginnen und Kollegen der Doku-Serie Generation Wohnkrise, die ab heute in der ARD-Mediathek zu finden ist. Und Anne Bayer hat sich die Folge übers Bauen angeschaut.
Firas Al-Mokdad steht mit Gummistiefeln im Keller seines noch nicht fertigen Hauses. Das Wasser läuft fast in die Stiefel hinein und der Familienvater ist verzweifelt.
Wenn man jetzt normalerweise in ganz normaler Umstände den Estrich verlegt, ist ein schwimmender Estrich sozusagen. Aber hier sieht man das quasi auch halt wortwörtlich, dass es schwimmend ist. Und man sieht, wenn man jetzt halt sich in die Richtung bewegt, wie der Estrich dann runterschwimmt.
Klar ist, hier wurde gepfuscht.
Und der muss auf jeden Fall raus.
Vor 2 Jahren hat die Familie Al-Mokdad einen Bauträger beauftragt, eine Doppelhaushälfte im südhessischen Riedstadt zu bauen. Ungefähr 200 Quadratmeter Wohnfläche für den Preis von knapp 400.000 Euro. Das Haus steht, ist jedoch noch völlig unbewohnbar. Der Grund? Der Grundwasserspiegel ist gestiegen und in den Keller eingedrungen.
Das Problem ist, dass die einfach von vorne an nicht fachgerecht gearbeitet haben. Nicht nach den Vorschriften, nicht nach dem, was sie damals versprochen haben. Die haben wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwo hier und da gespart, nicht drauf geachtet. Und jetzt müssen wir das alles ausbaden. Und das finde ich nicht richtig diplomatisch ausgedrückt.
Die 4-köpfige Familie lebt derzeit sehr eng in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. Für alle Beteiligten ist die unklare Situation sehr belastend. Psychisch und auch körperlich. Firas schläft schlecht, hat einen Hautausschlag. Seine Frau Batul Murtad erzählt.
Immer fragt meine beiden Kinder, wann das Haus fertig ist. Und momentan unser Haus, das ist so klein. Und sie haben nicht die eigenen Zimmer. Das ist schwierig.
Die Al-Mokdads werden von ihrem Bauunternehmen und dessen Franchisegeber komplett alleine gelassen. Mittlerweile haben sie sich Rechtsbeistand geholt und Anwalt Jürgen Rissmann kümmert sich um die Angelegenheit. Er hat bereits die Kündigung des Vertrages angedroht, denn hier wurden erhebliche Mängel festgestellt. Sein weiteres Vorgehen?
Es gibt 2 Möglichkeiten. Wir versuchen zum einen, die beiden Geschäftsführer persönlich in die Haftung zu nehmen, denn nach meiner Auffassung war von vornherein klar, dass zu dem vereinbarten Preis das Objekt überhaupt nicht hatte realisiert werden können. Und zum anderen versuchen wir bei Favorithaus, das ist der Franchisegeber, mal nachzufragen, wie man dieses Unternehmen überhaupt ausgesucht hat.
Derweil krempelt Firas Al-Mogdad selber die Ärmel hoch, stemmt gemeinsam mit seinem Bruder den Estrich raus, versucht die Fehler auszubessern. Auch sein Nachbar hilft ihm, mit Erfolg. Der Keller ist mittlerweile trocken. Und diese Unterstützung hilft ihm nicht, die Hoffnung aufzugeben.
Wenn wir endlich mal in dem Haus einziehen werden, was ich halt sehr bald hoffe, das wird eine große Last aus der Schulter erstmal runterbringen. Und könnten wir hoffentlich bald auf eine bessere Lebensqualität uns freuen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.